Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Wie das sich ja für eine vernünftige Internetsendung gehört, ist das bei uns auch so, dass auch ein Teil der Musik hier immer bei Trackback aus dem Internet kommt. Das heißt, wir durchforsten auch da für euch das Internet, finden die schönste Netzmusik, die es dann unter der Creative Commons Lizenz auch zum kostenlosen Weiterverbreiten und Herunterladen dann auch gibt. Und den Anfang machen in dieser Woche One in a Googleplex. Die kommen aus Köln und haben tatsächlich mit Same Ocean, Different Wave eine ganz fantastische Platte vorgelegt und ihr könnt sie, wie gesagt, für immer aus dem Internet saugen. Es sei denn, ihr denkt jetzt, das klingt doch alles so schön, ich möchte die Jungs doch mit ein bisschen Geld bewerfen, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Timer heißt der Song, den ihr gerade hört, und wenn euch gefällt, gibt's den Link auch bei uns auf trackback.fritz.de. Seit 2011 machen sie Musik One in a Googleplex und das kostenlos fürs Netz. Die aktuelle Platte heißt Same Ocean, Different Waves. Und ihr kriegt sie, wie gesagt, kostenlos. Ihr könnt ja mal bei uns ins Blog schauen. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Und da gibt's dann nämlich auch den Link, wo ihr diese wunderbare Platte herunterladen könnt.
Fritz Trackback.
Letzten Freitag wurde sie erneut beschlossen, die Vorratsdatenspeicherung, also die anlasslose Massenspeicherung von Telekommunikationsdaten, zum Beispiel eure SMS und auch Telefonverbindungen, sollen für 10 Wochen gespeichert werden. Die erste Petition fürs Bundesverfassungsgericht, die ist auch schon auf dem Weg, denn die Vorratsdatenspeicherung ist schon mal gekippt worden, weil sie zumindest eben in der alten Form gegen Grund- und Menschenrechte verstoßen hat, weil eben eure Privatsphäre verletzt worden ist. Doch jetzt ist sie erstmal wieder da, die Vorratsdatenspeicherung. Wie ihr euch trotzdem schützen könnt, wenn euch das Ganze auch so ein bisschen gruselig ist, dass von Staatsseite her eure Daten so lange gespeichert werden, das klären wir jetzt und zwar mit Volker Tripp vom Bürgerrechtsverein Digitale Gesellschaft. Mit dem habe ich schon vor der Sendung gesprochen und wollte von ihm wissen, um jetzt überhaupt erstmal wissen zu können, welche Datenspuren ich vermeiden soll, muss ich ja im Detail auch genau wissen, welche Daten überhaupt von mir gespeichert werden. Welche sind denn das?
Es sind im Grunde drei Gruppen von Daten, um die es geht. Zunächst mal ist es die IP-Adresse, die mir zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet ist, also die Adresse, unter der ich mich im Internet bewege. Bei Telefonaten sind es außerdem die Verbindungsdaten, also Daten, die darüber Auskunft geben, wer, wann, mit wem, wie lange telefoniert hat und SMS geschrieben hat. Und es sind die sogenannten Standortdaten, also Daten, die darüber Auskunft geben, wo ich mich befunden habe, als ich ins Internet gegangen bin, als ich ein Telefonat geführt habe oder eine SMS geschickt habe.
Ich glaube, Standortdaten zu vermeiden ist noch am einfachsten. Ich kann es die GPS vom Telefon oder vom Smartphone oder was auch immer halt einfach auslassen und damit habe ich es dann eigentlich schon.
Also zunächst mal ist es nicht ganz so einfach, die Standortdaten zu vermeiden, denn das sind nicht Daten, die über das GPS aufgezeichnet werden, sondern Daten, die über die jeweilige Funkzelle aufgezeichnet werden. Also wenn ich mit meinem Mobilgerät mich bewege dann und es ist eingeschaltet und empfangsbereit, dann bucht es sich, egal ob ich telefoniere oder nicht, ob ich es benutze oder nicht, wenn ich mich bewege, immer wieder in neue Funkzellen ein. Und anhand dieser Daten kann halt nachvollzogen werden, wo ich mich zu einem bestimmten Zeitpunkt befunden habe. Das heißt, wenn ich Standortdaten tatsächlich vermeiden möchte, dann muss ich entweder mein mobiles Gerät zu Hause lassen oder ich muss es komplett ausschalten, wenn ich unterwegs bin und nur eben dann zu dem Zeitpunkt einschalten, wenn ich es benutzen will. Dann bin ich zu diesem Zeitpunkt dann wiederum sichtbar, dann ist wieder klar, wo ich mich befinde und eben aber zwischendurch ist es nicht sichtbar. Ja, aber deswegen Standortdaten zu vermeiden, ist also keineswegs so besonders einfach.
Wie ist es denn mit dem Telefonieren? Also wie gesagt, Telefonieren ist ja schwieriger erstmal überhaupt zu vermeiden, weil natürlich muss ich weiterhin im Alltag auch meine Telefonate führen und möchte jetzt auch nicht alles nur im persönlichen Zwiegespräch im Hinterzimmerchen machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Was gibt es da für eine Lösung oder zumindest vielleicht für eine Annäherung an eine Lösung?
Naja, man kann versuchen, tatsächlich Telefonate zu vermeiden und stattdessen Messaging-Dienste benutzen. Also zum Beispiel sowas wie Text Secure oder Chat Secure oder für iOS eben Signal, das kombiniert Text Secure und Redphone, damit kann ich verschlüsselt telefonieren. Dann fällt tatsächlich sozusagen, fallen nur die jeweiligen IP-Daten an, dann sieht man nur, ich habe also irgendwie eine Verbindung zum Internet gehabt, aber es wird eben ist nicht mehr zuordbar, mit wem ich telefoniert habe. Im eigentlichen Sinne. Solange ich aber die klassische Telefonie benutze, ist es immer so, dass diese Verbindungsdaten anfallen und dann eben zuordbar ist, mit wem ich tatsächlich telefoniert habe. Und für SMS gilt eigentlich genau das Gleiche.
Das heißt also, SMS werden ja sogar im Klartext mitgeschnitten, also nicht nur eben, wem habe ich eine Nachricht geschrieben, sondern tatsächlich auch der Inhalt des Ganzen. Wenn ich mich also dafür entscheide, jetzt aber einen Messenger zu nehmen, egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt, passiert mir das nicht?
Ja, richtig, genau. Denn da werden die Daten übers Internet gesendet. Diese Daten, diese Inhaltsdaten, die ich darüber schicke, werden nicht aufgezeichnet. Es wird eben nur festgehalten, was meine IP zu diesem Zeitpunkt ist. Und damit ist eben dann nur sichtbar, aha, ich bin unter dieser IP im Internet gewesen. Und das ist dann erstmal alles, was aufgezeichnet wird. Aber eben nicht, was genau habe ich da gemacht und wen habe ich da genau kontaktiert.
Und bei der IP-Adresse sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Die IP-Adresse wird ja eben auch gespeichert. Das heißt also, es ist auch immer klar, wie bewege ich mich im Internet? Wo habe ich mich unter Umständen eben auch hinbewegt im Netz? Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu anonymisieren. Was gibt es denn da für Tools, damit also meine Verbindungsdaten nicht so einfach nachvollziehbar sind?
Ja, es gibt eine Möglichkeit, wie man seine IP verschleiern kann. Das ist der sogenannte Tor-Browser, der meinen Traffic im Internet, den Datenverkehr eben über mehrere Stationen umleitet, sodass dann für Seiten, die ich im Internet anwähle, meine IP-Adresse überhaupt nicht mehr erkennbar ist und die eben entsprechend auch nicht speichern können. Das Ganze gibt es auch für mobile Endgeräte, nennt sich dann Orbot oder Orweb, ist kostenlos und deswegen eigentlich so der einfachste Weg, den man haben kann, um seine IP-Adresse zu verschleiern. Wenn man Geld ausgeben möchte, dann kann man sich auch bei einem Anbieter von einem Virtual Private Network einbuchen. Sprich, dann wird der Datenverkehr im Internet getunnelt, quasi über diesen Betreiber. Und für Seiten, die ich anwähle, ist dann auch immer nur die IP-Adresse dieses Betreibers sichtbar. Ich muss dann allerdings diesem Betreiber auch vertrauen, weil der wirklich ganz genau sehen kann, was für Seiten wähle ich an und was gucke ich mir im Internet an. Und so, und theoretisch könnte der das auch speichern. Also da ist es besonders wichtig, wenn ich einen VPN-Anbieter wähle, dass es einer ist, dem ich auch wirklich vertraue.
Trackback-Blog haben wir euch ein paar wichtige Adressen zur digitalen Selbstverteidigung verlinkt. Und den Podcast zum Nachhören dieser Sendung gibt's da auch immer im Anschluss. Geld bezahlen für YouTube. Da brodelt ja schon eine ganze Weile die Gerüchteküche. YouTube möchte gerne ein Abo-Modell einführen. Und jetzt ist tatsächlich am 28. Oktober ist endlich soweit. Was heißt endlich? Auf jeden Fall wird in den Staaten YouTube Red eingeführt. Die Idee, ihr bezahlt einen Monat lang Geld und müsst dafür aber dann eben keine Werbung in den Videos ertragen. Christoph Krachten, der organisiert unter anderem die Video Days, das größte YouTuber-Treffen Europas, und als Unternehmer scheffelt er auch noch Geld mit YouTube. Den habe ich gefragt, warum denn überhaupt versucht wird, mit solchen Abos jetzt Geld auch noch zu machen bei YouTube.
Die Werbeeinnahmen gehen zurück. Also man nennt das ja Tausender Kontaktpreis. Also das, was bei den YouTubern hängen bleibt, wird immer weniger. Aber das ist ein Internetphänomen generell. Mit Werbung lässt sich immer schlechter leben, weil das Internet ein Medium ist, wo man eigentlich keine Werbung sehen will. Man will Informationen, man will Unterhaltung, man will gute Inhalte sehen, und Werbung steht dem halt eigentlich im Weg.
Ihr kennt das wahrscheinlich selber, dass euch auch alleine diese paar Sekunden Werbung ganz am Anfang von einem Video unfassbar nerven. Die Hoffnung ist also, dass ihr dann einfach eben zahlt, damit ihr diese ganze nervige Werbung nicht mehr ertragen müsst. Und das machen ja auch andere schon ganz erfolgreich so, sagt Christoph Krachten.
So ein Bezahlmodell wie bei Spotify finde ich gar nicht schlecht, sodass man die Wahl hat, ob man Werbung sehen will oder nicht. Und deswegen finde ich die Idee eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber keine Sorge, alle Inhalte, alle eure Lieblingsstars auf YouTube, alle Kanäle, die ihr gerne so schaut, die werden auch weiterhin zu sehen sein. Ihr könnt euch eben nur von der Werbung freikaufen, aber alles andere bleibt natürlich erhalten. Es wird nichts erst einmal hinter einer Paywall verschwinden, glaubt zumindest Krachten.
Ich glaube, Content, der einmal kostenlos war, den möchten die Leute auch kostenlos sehen. Das ist so ein bisschen wie die Paywall, ja, die bei verschiedenen Medien eingeführt worden ist. Ich glaube, und deswegen ist die Idee, neue exklusive Inhalte, die dann aber auch wirklich richtig gut sein müssen, richtig aufwendig produziert, anzubieten hinter dieser Paywall, das kann ich mir vorstellen. Aber sie müssen halt wirklich, das muss was sein, wo ich dann auch sage, boah, dafür bin ich aber bereit, was zu bezahlen. Und wenn es das nicht hält, dann bin ich dazu nicht bereit.
Also wir behalten euch natürlich auf dem Laufenden, wie sich das Ganze entwickelt. Christoph Krachten war das, einer der großen YouTube-Unternehmer hier in Deutschland, über das neue Bezahlabo von YouTube, YouTube Red. 28. Oktober ist der Start, aber erstmal eben nur in Amerika. Mal sehen, wann es dann auch in Deutschland soweit sein wird, aber erstmal keine Sorge, bleibt alles wie gehabt. Also wer ganz genau hinhört, der kann das vielleicht raushören. Hier und da kann man mich bei Patria von David August noch so ein paar Autos oder auch mal eine lärmende Straße und Nachbarn im Hintergrund hören von dem Song. Denn bei dieser Aufnahme von dem Song ist eigentlich alles schiefgelaufen, was irgendwie schieflaufen kann. Das Ganze ist dann eben auf der Aufnahme auch tatsächlich noch zu hören. Aber irgendwie fanden halt David August und Sissi Rada, eigentlich ist es irgendwie auch ganz nett, diese Atmo zu haben und haben sie drin gelassen. Und ihr könnt euch, wenn euch dieser Song auch so verzaubert wie mich, den einfach runterladen, kostenlos aus dem Netz. Braucht ihr nur mal in unser Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da gibt's einen Download-Link.
Fritz Trackback.
Wie viel wisst ihr eigentlich über den Islam? Es gibt ja eine ganze Menge Unaufgeklärtheit. Ich bin jetzt selber auch nicht immer unbedingt top informiert. Im leichteren Fall führt das vielleicht zu mal ein paar Missverständnissen. Im schlimmsten Fall kann das aber auch zu Hass führen, weil Leute einfach gar nicht wissen, wie ticken diese Leute, die einfach eine andere Religion haben als ich oder vielleicht, weil ich gar nicht irgendwie eine Religion angehöre. Und deswegen ist es ganz wichtig, besser zu informieren, um für gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Marie Meinberg möchte genau das schaffen, und zwar mit einer Kampagne bei YouTube. What is heißt sie. Hatice Schmidt, Le Floyd und auch Mr. Wissen to go machen damit. Und jetzt möchte ich mit Marie doch noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Hallo.
Hallo.
Hallo. Worum geht es denn konkret in den Videos, die bislang gedreht worden sind?
Also es sind zwei unterschiedliche Formatreihen sozusagen, aber beide Formatreihen beschäftigen sich im Prinzip mit wichtigen Begriffen, die in Diskursen über den Islam in Deutschland immer wieder verwendet werden, aber sehr oft sehr, sehr einseitig. Und was wir versuchen mit einem großen Team, auch an total spannenden und schlauen Expertinnen, ist, eine Vielfalt von diesen Begriffen wieder aufzuzeigen, indem wir die Begriffsgeschichte so ein bisschen versuchen darzustellen und auch Kontexte und auch die Historie der Begriffe, also wie die sich auch im Laufe der Zeit auch verändert haben, um einfach eben diese Vielfalt aufzuzeigen und dann auch zu zeigen, dass man auch eine unterschiedliche Interpretation von diesen Begriffen machen kann und vielleicht auch andere als die, die oft dann dazu führen, dass eher Missverständnisse im Raum stehen und dann eben, wie du auch einleitend schon gesagt hast, von beiden Seiten einfach auch Unverständnis und Angst und dann manchmal eben auch.
Das erste Video ging ja zum Beispiel um Oma. Was ist denn Oma zum Beispiel?
Genau, also ich würde empfehlen, ich bin ja auch wirklich nicht die Expertin, die jetzt inhaltlich sozusagen diese Videos erarbeitet, sich das anzuschauen, weil man muss verstehen, dass quasi um diese Videos zu erstellen, wirklich mehrere Expertinnen quasi auch die Grundlagen für diese Videos erarbeitet haben. Und da bin ich ganz ehrlich, also ich mache Webvideos, ich bin Webvideoproduzentin, ich bin selber keine Islam-Expertin. Deswegen schaut euch am besten diese Videos an, also das ist das eine, es kommen noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Und schaut euch tatsächlich das an, was quasi wirklich mit tollen und spannenden Leuten erarbeitet worden ist. Bevor ich jetzt hier in einem kurzen Interview raushaue, die einfach wirklich auch dieser Thematik nicht gerecht werden.
Das erste Video, das auch über die Oma, das ist ja von Hatice Schmidt und das ist eine Vloggerin, genau, die auch selber Migrationshintergrund hat und auch einen muslimischen Hintergrund hat. Würdest du dir eigentlich wünschen, dass noch mehr Vloggerinnen auch ihre Herkunft eben in ihren Videos thematisieren, damit man einfach vielleicht auch so ein bisschen mehr aus deren Alltag erfährt?
Ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, so von außen zu sagen, so liebe Bloggerinnen, was auch immer, Autorinnen mit Migrationshintergrund, bitte thematisiert das jetzt. Ich fände es prinzipiell spannend, wenn in Deutschland Blogger und Bloggerinnen ein breiteres Themenspektrum behandeln als das, was leider im Moment jetzt noch so ein bisschen, finde ich, sehr, sehr spitz auf den Videos stattfindet. Und ja, mich persönlich, ehrlich gesagt, interessieren solche privaten Geschichten, die dann vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen, als nur, was man sich jetzt gerade als letztes zum Anziehen gekauft hat. Mehr, also das würde ich mir generell mehr wünschen, so, aber auch von Leuten, die keinen Migrationshintergrund haben, einfach von allen kreativen Videoproduzenten.
War dir dieses Thema auch ein Anliegen, weil du gemerkt hast, dass auch nicht nur, was wir sonst irgendwo in den Medien auch immer ständig mitbekommen, dass Hass aktuell ein großes Thema ist, sondern vielleicht auch was bei YouTube stattfindet, also wie sehr hat Rassismus oder auch Hate Speech bei YouTube zum Beispiel in den Kommentaren auch was zu tun?
Naja, klar. Also ich glaube, im Moment bekommt jeder mit, der mit offenen Augen durchs Internet, sage ich mal, wandert, mit, dass auch da Hate Speech und Rassismus gang und gäbe. Und das ist nicht nur auf Facebook so. Facebook wurde, finde ich, auch zu Recht ganz massiv kritisiert. Aber das ist auch auf anderen Plattformen so. Und das ist auch auf YouTube so. Und zwar von allen Seiten. Ne? Also es ist wirklich, da ist das Spektrum leider relativ breit. Dennoch muss man auch sagen, und das finde ich generell gerade irgendwie eine sehr schöne Tendenz, dass eben nicht nur auf Facebook, sondern echt auf allen Plattformen gerade ein sehr großer Gegenwind, also ein positiver Gegenwind gerade weht. Und dass man schon sagen kann, ja, es gibt auf jeden Fall diese Kommentare, aber die Community und auch wirklich sehr, sehr viele Webvideoproduzenten sind sehr massiv dabei zu sagen, nee, stopp, das wollen wir hier nicht. Und genau, ich hoffe, dass wir da auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr in diese Richtung bewegen können.
Und Marie hat auf jeden Fall auch schon versucht, ihren kleinen Teil dazu beizutragen mit der YouTube-Kampagne What Is oder What Is eben für den Islam. Wir haben es euch natürlich auch nochmal ins Blog zur Sendung gepackt. Trackback.fritz.de ist die Adresse und dann hoffen wir einfach, dass am Ende sich alle vielleicht ein klein bisschen besser verstehen. Oder Marie?
Das wäre ganz großartig.
Alles klar. Dankeschön.
Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke dir.
Ciao.
You keep
Das ist nette Musik von Neon Light Club, You Keep Me Up All Night. Ich finde, das ist so Musik, da möchte man am liebsten eine Zeitreise in die 80er machen und mal wieder so ein bisschen Aerobic oder so. Ich bin ja immer total beeindruckt von Leuten, die total belesen sind, gerade wenn es sich um die ganzen alten Klassiker so dreht, ne, die sich dann reingezogen haben, was weiß ich, Kabale und Liebe, Effi Briest oder vielleicht auch ein bisschen moderner, Chic zum Beispiel. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie die das alle machen, denn kein Mensch hat ja die Zeit, das alles zu lesen. Der Dramaturg und Theaterregisseur Michael Sommer, der hat nämlich einen YouTube-Kanal, bei dem er mit Playmobil-Figuren die Handlung von Weltliteratur nachspielt.
Ciao ragazzi, es ist Zeit für die italienischen Momente im Leben oder anders gesagt Sex, Lies and Violent Death in Verona. Mit dabei bei der berühmtesten Liebesgeschichte aller Zeiten sind natürlich Romeo Montague, um die 16, schwer verliebt in eine Zicke namens Rosaline, die nichts von ihm wissen will. Weil es noch keine Computer und kein Death Metal gibt, besteht sein pubertärer Protest erstmal darin, sich allein in der Natur herumzutreiben.
Ja, das Ganze ist sehr unterhaltsam, dauert nur ein paar Minuten und ihr habt quasi direkt einen ganzen dicken Schinken gelesen. Darüber muss ich jetzt mit ihm reden. Hallo Michael.
Hallo Theresa.
Hallo. Ist die Idee dann eher so zufällig dazu entstanden oder kam es tatsächlich dazu, dass das irgendwas mit deinem Theater auch zu tun hat? Du bist ja Dramaturg. Also warum jetzt mit Playmobil-Figuren auf YouTube Theaterstücke, Dramen, Weltliteratur nochmal auf eine andere Bühne bringen?
Ja. Also Dramaturg ist ja so ein bisschen geheimnisvoller Beruf. Keiner weiß eigentlich genau, was Dramaturgen machen. Also wichtiger Bestandteil der Dramaturgie ist Theatervermittlung oder Kulturvermittlung. Und da hat man es natürlich viel mit jungen Leuten zu tun auch. Also mit Schulklassen oder aber auch mit einem ganz gemischten Publikum. Und wann immer es darum geht, Literatur oder Theaterliteratur auch ein bisschen begreifbarer zu machen, setze ich darauf, es möglichst plakativ, anschaulich und so zu machen, dass es sich in die Großhirnrinde einbrennt. Jedenfalls gab es irgendwie vor 2 Jahren einen Anlass, wo ich Dantons Tod vorstellen musste, also das Drama von Büchner, weil es eine Inszenierung an dem Theater gab, wo ich gearbeitet habe in Ulm, wo die Handlung nicht vorkam, sondern nur Text und zwei Figuren, die auf der Bühne saßen und sich gegenüber saßen und diesen Büchner-Text sich gesagt haben. Also habe ich bei dieser Veranstaltung gesagt, ich spiele euch das mit Playmobil-Figuren vor, was ihr auf der Bühne verpasst. Und das haben wir aufgenommen und dann habe ich es zu YouTube gestellt und zu meiner Überraschung haben sich das sehr viele Leute angeguckt, weil es offensichtlich einen großen Bedarf daran gibt, kompakte und irgendwie unterhaltsame Zusammenfassungen von solchen alten Stücken Literatur irgendwo herzubekommen.
Ja, ich kann jetzt auch dank deines YouTube-Kanals ein bisschen mehr glänzen mit meinem literarischen Wissen, was vorher eher so rudimentär vorhanden war. Dadurch, dass das dann so gut geklickt worden ist, das erste Video auch, war das dann so der Ansporn, da auch unbedingt weiterzumachen und noch mehr so kleine, nette Videos mit den Playmobil-Figuren zu machen?
Genau. Ich habe im Sommer letzten Jahres aufgehört, in Ulm am Theater zu arbeiten und danach hatte ich so ein bisschen Zeit zu experimentieren und deswegen habe ich angefangen, einmal in der Woche Anfang dieses Jahres ein Werk der Weltliteratur so zu verhackstücken mit den Playmobil-Figuren. Versuche es immer in 10 Minuten zu schaffen, manchmal schaffe ich es leider nicht ganz. Aber genau, es war ein Experiment, aber das geht ganz gut auf so.
Das heißt, du bist jetzt tatsächlich vom Theaterregisseur zum YouTube-Regisseur geworden?
Es ist auf jeden Fall eine Beschäftigung, die mir sehr Spaß macht und ich genieße es total, dass es so viel Feedback gibt. Also im Theater hat man jetzt, wenn man nicht selber auf der Bühne steht, einfach nicht so viel Kontakt mit den Leuten, die es sich angucken. Und natürlich ist diese Interaktivität durch die Kommentare, macht mir total Spaß. Also es sind nicht nur positive Kommentare, die dabei sind, aber viele. Und gerade wenn es dann um irgendwelche Fragen geht oder Kritik an dem, was ich da gemacht habe, wenn sie sagen, das stimmt aber gar nicht, macht mir unheimlich Spaß, mich darüber auseinanderzusetzen.
Hast du denn alle Stücke so sehr verinnerlicht, dass du sie dann auch so aus dem Stegreif und dann eben auch noch unterhaltsam einfach mal so erzählen kannst? Oder bereitest du dich dann schon auch etwas akribischer auch auf so ein kleines Video eben vor?
Ich wünschte, es wäre so. Nein, weder habe ich so ein gutes Gedächtnis, noch kann ich so gut improvisieren, dass ich das aus dem Stegreif könnte. Nein, also ich lese, was ich vorstellen will, vorher nochmal, was unter Umständen natürlich relativ lange dauert. Also wenn man so die Odyssee zusammenfasst, dauert schon ein paar Tage. Und dann schreibe ich mir einen Text dafür und mache das auch ein paar Mal durch. Also ich übe das ein paar Mal oder es gibt ein paar Takes sozusagen, bevor die Aufnahme dann so ist, dass ich es präsentieren kann. Und selbst da sind ein paar Äs und umfallende Playmobil-Figuren und so dazwischen. Aber das finde ich okay. Also das kann ja schon ein bisschen lebendig sein oder so handgemacht. Ich will ja nicht, also es gibt ja auch ganz tolle so Animationsfilme, die man mit solchen Figuren machen kann, das ist nicht meins. Also meins ist eher so, dass ich mache das auch auf dem Küchentisch, ja, und so sieht's auch aus.
Und das könnt ihr euch natürlich auch anschauen und dann auch ganz schnell in Sachen Weltliteratur schlau werden mit eben den Videos von Michael Sommer. Sogar der Reclam Verlag ist mittlerweile darauf aufmerksam geworden und hat das für sich erkannt, dass das eine super Sache ist. Es gibt ja Leute, die sagen, die Videos hätten dazu verholfen, überhaupt das Abitur zu bestehen. Michael, vielen, vielen Dank, dass wir telefoniert haben.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Tschüss,
danke. Ciao. Jeffrey Philip Nelson ist das mit 17 bei Fritz.
When I was 17, I could do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. Things I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became a man.
Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Immer wenn es so in Richtung Jahresende geht, dann gibt's immer so die ganzen Best-ofs. Ist auch bei der Netzmusik so, da gibt es auch immer Best-ofs, die besten Songs des Jahres. Aber das Jahr ist ja noch gar nicht richtig vorbei. Ja, Mendo, die Netzmusikplattform, hat sich gedacht, ach, mach nix, machen wir einfach die besten Songs bis jetzt in diesem Jahr. Und das sind tatsächlich aber wirklich 19 richtig schöne Songs. Ist eine tolle Playlist entstanden. Haben wir euch natürlich verlinkt im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und mit da drauf war auch eben der Song, den ihr gerade gehört habt. 17 von Jeffrey Philip Nelson. Jeder Single hat ja mindestens einmal, würde ich behaupten, schon mal die Dating-App Tinder ausprobiert. Da könnt ihr ja mit einem Wisch so entscheiden, ob ihr jetzt jemanden heiß findet oder halt nicht und ob ihr dann mit dem chatten wollt oder eben nicht. Und diese ganzen Chatverläufe könnten vielleicht auf der anderen Seite auch der Grund dafür sein, warum so mancher Single dann gedacht hat, ah, Tinder ist jetzt vielleicht doch nicht so mein Ding. Diesen ganzen Tinder-Wahnsinn, weil da echt bescheuerte Nachrichten zum Teil kommen, die sammelt Marie Kober auf einer gleichnamigen Website und auf einem Instagram-Account. Und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo Marie.
Hi, schön da zu sein.
Hallo. Du sammelst ja skurrile Tinder-Chat-Verläufe oder lustige Tinder-Chat-Verläufe. Warum?
Also ich sag mal so, die Grundidee, die wir einfach dahinter hatten, ist zu sagen, es gibt so, Tinder ist einmalig darin, dass man einfach, dass es so eine oberflächliche Art zu daten ist. Ja? Und dadurch, die Leute haben einfach mehr Mut, mehr Dreistigkeit, mehr Wille auszuprobieren, weil man weiß einfach, dass die Person, die am anderen Ende ist, wahrscheinlich nicht die einzige Frau ist, mit der man 90% matchen hat. So. Und daraus entsteht einfach eine ganz andere Art von Unterhaltung. Und unser Ansatz ist einfach, dass wir sagen, wir featuren die lustigsten, die kreativsten, die abgefahrensten Unterhaltungen und posten die einfach anonymisiert, damit die einfach ja, zu gut sind, um sie der Welt vorzuenthalten.
Was war denn dein skurrilstes Tinder-Erlebnis?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auch ein bisschen getindert. Und ja, so im Prinzip ist es eigentlich daraus entstanden, dass ich gar nicht so viele krasse, coole Erlebnisse hatte, sondern ich wurde angetindert mit ganz oft so, hey, na, wie geht's dir? Was hast du heute vor? Wie war dein Wochenende? So auf die Richtung, ja? Und so die Perlen, sag ich mal, das Lustige, das Abgefahrene, das Kreative, das hat man wirklich kaum. Und ich hatte ein, zwei Konversationen, die so waren. Und da hatte ich auch wirklich Lust, diese Person zu treffen. Ja? Egal, wie ihr Profilbild aussieht. Ich hatte einfach gedacht, okay, du bist spannend. Mit dir kann ich eine gute Zeit haben. Und ja, die habe ich dann im Endeffekt auch getroffen.
Hast du denn einen Liebling, zumindest bei den Sachen, die jetzt schon bei euch auf der Seite stehen, und sagst, okay, dieser Chatverlauf war jetzt halt besonders lustig oder besonders abgefahren vielleicht auch. Das ist ja nicht immer unbedingt auch nur positiv. Da sind ja auch manchmal Sachen dabei, da fasst man sich an den Kopf und denkt sich so, was zur Hölle? Ja,
ja, genau so ist es. Also uns interessiert auch nicht nur das Positive, das Romantische, das Tolle, sondern wirklich auch das Abgefahrene und das Krasseste, aber eben nicht nur. Also halt wirklich eine komplette Mischung aus allem sein, was da draußen ist, was halt jenseits von boring ist, sozusagen. Und im Moment, also wir sind seit zwei Wochen sind wir online und mein Favorit ist die Unterhaltung mit dem Pilot.
Okay, worum geht's da?
Also im Endeffekt ist das einfach ein Typ, der ein Mädel anschreit und sagt, hey, lass uns zu Wolke 7 fliegen.
Ah.
Oder irgendwo, ich bin Pilot, lass uns zu Wolke 7 fliegen. Irgendwas total beschissen kitschiges, ja? Und sie antwortet aber so, wie die meisten Mädels im ersten Moment, so, oh, ist das wirklich dein Ernst, ja? So eine lahme Anmache. Und er schreibt dann zurück, hey, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber er argumentiert so gut, dass sie im Endeffekt sagt, ja, was muss ich denn mitbringen? Mein Personalausweis, ja? Also ich bin am Start, so auf die Art. Und darum geht es, ja, sag ich mal, von der Realität einfach so ein bisschen Abstand zu nehmen und zu sagen, ich spreche jetzt jemanden an, den ich überhaupt nicht kenne, und zauber den quasi mit meinen Worten so eine Art, weiß ich nicht, ja, einen Blumenstrauß in die Hand oder keine Ahnung was, ja. Total abgefahren, aber einfach nicht nur dieses, hey, hallo, wie geht's dir, bla bla bla.
Es sind halt auch irgendwie so kleine, schöne Geschichten, die ja tatsächlich auf einen Screenshot passen. Das ist ja auch schon abgefahren.
Richtig.
Das sind irgendwie so zwei, dreimal schreiben da Leute irgendwie hin und her und man hat trotzdem eine witzige Story. Ist schon auch irgendwie skurril, dass das überhaupt funktioniert.
Genau, und das ist auch das Schöne dran. Also ich sag mal, was danach passiert, wenn die Leute dann sich wirklich zu einem Bier treffen, das interessiert uns gar nicht. Also es geht wirklich eigentlich nur darum, diesen Moment aufzufangen, wie die Leute einander ansprechen, ohne sich zu kennen, sag ich mal.
Also wenn ihr vielleicht auch schon mal einen sehr, sehr lustigen oder einen sehr skurrilen Tinder-Chat miterlebt habt, dann schickt den gerne auch an Marie und den Tinder-Wahnsinn weiter. Ich glaube, die freut sich sehr. Und keine Sorge, alles wird anonymisiert, also ihr werdet nirgendwo bloßgestellt. Oder ihr schaut einfach mal, wenn ihr noch keine skurrilen Geschichten habt, aber mal ein paar erfahren wollt, auf der Seite Tinder-Wahnsinn vorbei. Die haben wir natürlich auch nochmal bei uns im Blog verlinkt. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Und Marie, vielen Dank und mal sehen, was du noch so beim Tindern erlebst.
Danke.
Mach's gut.
Ihr auch.
Ciao.
Tomorrow's
Für mich ist Now and Ever ja eine der schönsten Pop-Entdeckungen in der letzten Zeit in Sachen Netzmusik. Wenn euch das auch gefallen hat, Waste My Time hieß der Song, dann könnt ihr den auch kostenlos im Netz runterladen. Wir haben euch den Link ins Trackback-Blog gepackt. Stellt euch vor, jemand würde euch die ganze Zeit bei der Arbeit mit einer Kamera überwachen. Wahrscheinlich keine so schöne Vorstellung, aber genau das macht die kanadische Band We Are The City. Die nehmen nämlich gerade ihr neues Album auf und Videostreamen die Aufnahmen dazu die ganze Zeit permanent live ins Netz. Super für euch, denn ihr könnt so nicht nur Big Brother spielen, sondern auch die neuesten Stücke der Band noch vor dem Release hören. Ich habe mit Andrew von We Are The City geskypt und gefragt, wie es denn überhaupt zu dieser Idee zum 24/7 Livestream gekommen ist.
We did all come up with it together.
Wir sind zusammen auf die Idee gekommen. Vor etwa anderthalb oder zwei Jahren haben wir uns darüber unterhalten, dass die Möglichkeiten von Social Media nicht vollkommen ausgereizt waren. So Sachen wie Ustream oder Snapchat sind ziemlich neu. Das birgt viele Möglichkeiten, die sehr nutzerfreundlich sind. Wir wollten das nutzen und noch einen Schritt weitergehen.
Kind of push it to the next level.
Aber wie fühlt es sich dann jetzt an, 24/7 überwacht zu werden? Also klar, vielleicht jetzt nicht unbedingt komplett 24 Stunden, sondern immer eben dann, wenn ihr im Studio seid. Aber wie ich gesehen habe, da habt ihr ja zum Teil sogar drin geschlafen.
It's interesting because it is.
Das ist interessant, denn es fühlt sich an, als würden wir für die Leute im Stream performen. Da schauen zwar nicht gerade viele zu, meistens sind es 5 bis 10, maximal 20. Aber das ist trotzdem spannend zu wissen, dass jemand die ganze Zeit diese Erfahrung mit dir teilt. Der Livestream ist für uns auch fast wie ein Auftritt, nur dass unsere Bühne ein Raum ist und die Show dauert halt Wochen.
Und wie lange wollt ihr denn jetzt eigentlich an diesem Album arbeiten? Gibt es jetzt eine Deadline oder sowas? Oder ist das Album dann eben genau dann fertig, wenn es halt eben fertig ist?
Wir wollen bald fertig sein. Das Album soll im November rauskommen. Also wahrscheinlich wird der Livestream in der nächsten Woche vorbei sein. Wir waren sehr flexibel und haben es uns erlaubt, dass das Album ganz natürlich Form annimmt. Aber jetzt sollte es nicht mehr allzu lange dauern.
Ja, ich würde sagen, dass not too much longer now.
Denn diese Überwachungssituation im Livestream gepusht, also auch konzentrierter und vielleicht auch ein bisschen schneller zu arbeiten, oder hat das eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt?
It's pretty complex, I think.
Das ist ziemlich komplex. Wir haben viel Zeit und Anstrengung in den Video-Livestream gesteckt, damit das auch spannend ist und die Leute hören können, was wir so machen, gemacht haben und auch mal was wiederholen. Letztlich sind das zwei verschiedene Projekte, der Livestream und das Album, aber sie laufen parallel.
Wenn die Aufnahmen zu eurem Album dann vorbei sind, wie geht's denn dann weiter? Also werdet ihr das Internet und seine gesamten breiten Möglichkeiten auch weiterhin nutzen, um auf das Album aufmerksam zu machen oder vielleicht sogar auch mal ein Konzert im Livestream geben? Gibt es solche Pläne?
Ja, ich denke schon. Also ich hoffe. Wir planen noch was aus dem Footage vom Livestream zu machen. Da waren so viele tolle Momente dabei, die aber nur 5 Leute gesehen haben. Vielleicht machen wir ein paar Musikvideos draus. Und ja, wir werden Social Media nutzen. Wir finden es sehr spannend, Facebook, Twitter, Tumblr wie ein Musikvideo zu nutzen. Denn da geht es auch darum, die Band zu erleben. Es wäre toll, wenn wir die Grenzen von Facebook, Twitter oder Tumblr dahingehend noch weiter ausreizen, die Band ganz einzigartig besser kennenzulernen. Das klingt jetzt alles noch sehr abstrakt, aber das ist, wo wir hinwollen.
That's what we're reaching towards at the moment.
Wie war es denn so? Hat dieser Livestream dann zu einer engeren Verbindung mit euch und euren Fans und eben auch umgekehrt, also dass eure Fans auch eine engere Verbindung irgendwie zu euch bekommen haben, hat das dazu geführt?
We put in this little Chatbox.
Wir hatten auch eine kleine Chatbox, da haben die Leute unsere Musik kommentiert oder auch Anekdoten, die sie lustig fanden, oder sie haben uns Dinge gesagt, die wir machen sollen. Einer wollte, dass wir eine Ente in den Raum packen, aber wir haben bislang noch keine Ente gefunden. Es war wirklich lustig und schön zu sehen, dass die Leute, die uns verfolgen, auch mit uns interagieren.
Die nächste Woche könnt ihr die Jungs aus Vancouver von We Are The City noch im Livestream verfolgen. Den Link kriegt ihr bei uns im Blog zur Sendung und da gibt's auch unseren Podcast mit dem Interview im Originalton und auch die Netzmusik, zum Beispiel von Thomas Allen. Seems start to shake, trouble to be made. Sooner or later he'll pick up the phone. The man who helps him fix, the man who calms him down. His number is the only on speed dial. So he calls him up and gives a place. And 10 minutes later he'll be gone for a while. And he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Now, 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 now. He's lost some weight and says it's too late to call his wife and see his kids. They won't pick up the phone. Now he's all on his own, and he knows the reason why. 'Cause he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Nothing to lose. Now he has nothing to lose anymore. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start. And he walks like Chaplin, but he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. And he walks like Chaplin. Zu Beginn der Sendung hatten wir schon mal Netzmusik aus Köln von One in a Go-Go-Plex. Das ist jetzt Musik auch aus dem Ruhrgebiet zumindest, eher so Richtung Mönchengladbach. Das ist die Heimat von Thomas Allen und der hat eine fantastische Platte rausgebracht, die genauso heißt wie eben dieser Song Walks Like Chaplin. Ist jetzt gerade auch auf Tour, aber aus irgendwelchen komischen Gründen kommt der nicht nach Berlin. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber die gute Nachricht ist, ihr kriegt seine Songs kostenlos zum Runterladen und den Link dahin, wo ihr hin müsst, wenn ihr die runterladen wollt, bei uns im Trackback-Blog.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir stellen euch ja jede Woche hier spannende Menschen aus dem Internet vor, die spannende Ideen haben und wir überlegen uns da nicht irgendwen einzuladen, sondern wir lassen uns diesen sogenannten Blogger privat immer vom Blogger, und das letzte Mal war es eine Bloggerin, privat vorschlagen. Das war Eva Schulz und die hat Folgendes gesagt.
Oh, sprecht doch vielleicht mal mit David Streit, der hat im Rahmen des MEZ Babelsberg Förderprogramms Shelft entwickelt. Ich habe zuletzt auf der Republika mit ihm gesprochen, das heißt, es ist viel zu lange her und ich habe keine Ahnung mehr, wie sich das Projekt entwickelt hat, aber es klang so aufregend und er schließt es gerade zumindest im Rahmen dieser Förderung ab. Und ich glaube, das wäre ein sehr guter Punkt, um mal mit ihm zu sprechen.
Und deswegen tun wir das jetzt auch erst bei mir im Studio. Hallo David.
Hallöchen, ich freue mich hier zu sein.
Vielleicht müsst ihr erstmal kurz sagen, was das MEZ Babelsberg ist, das Medieninnovationszentrum.
Ja, das ist eine Fördereinrichtung vom RBB und die versuchen den Standort Berlin-Brandenburg mit innovativen Projekten aufzuwerten. Und ich hatte das Glück, dort mein Projekt 11 Monate entwickeln zu dürfen.
Eva hatte ja schon gesagt, es heißt Shelft. Mhm. Und was ich aber ganz lustig fand, sie wusste gar nicht mehr so richtig, was das jetzt war, aber sie fand es auf jeden Fall cool. Ich ja, weiß so viel. Es ist ein digitales Bücherregal, könnte man sagen.
Genau, ein digitales Regal. Wir haben das große Ziel, dass wir digitale Inhalte wieder in den analogen Raum zurückbringen wollen. Also man sammelt jetzt alles nur noch virtuell, aber man möchte sich gerne richtig analog mit den Dingen umgeben. Und wir versuchen das möglich zu machen, indem wir wie so ein langgezogenes iPad an die Wand bringen wollen, wo man seinen Kindle Library, seinen Spotify Account, seinen YouTube Channels, die man abonniert hat, all das da drauf verfügbar hat.
Also ich kann mir vorstellen, ich habe dann wie so einen ellenlangen Bildschirm an der Wand wieder hängen.
Genau.
Und da kann ich dann sagen, also klicke ich trotzdem irgendwo rauf, vielleicht wie so ein Touchscreen und sage hier, keine Ahnung, Trackback natürlich. Trackback möchte ich jetzt hören.
Genau, da würden dann von meinen Lieblingssendungen die aktuellsten Inhalte auftauchen und das kann man sich vorstellen wie ein langgezogenes iPad und in erster Linie fangen wir an, dort jetzt gerade die Software für zu entwickeln, weil die Hardwareproduktion ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
Und die kostet wahrscheinlich auch eine Menge Geld.
Ja, das ist auf jeden Fall Schritt 2 und den haben wir nochmal ins nächste Jahr verschoben.
Also bei diesem ganzen Förderprogramm ging es erstmal darum, überhaupt diese Idee weiterzuentwickeln,
genau.
Dann vielleicht eben auch Unterstützer zu bekommen, die Lust haben, dich mit Geld zu bewerfen, damit du also deine Idee auch in die Tat umsetzen kannst.
Ja, man muss sich das so vorstellen, das Konzept ist als Masterarbeit an der FH Potsdam entstanden. Ich habe Design studiert und habe die Idee quasi aus so einem Kurs heraus mitgenommen. Da ging es darum, wie entwickelt sich die Wohnkultur von morgen. Die ganze Umsetzung, die kam jetzt erst durch das Förderprogramm, weil einer im Grunde an die Idee geglaubt hat und mir geholfen hat, die richtigen Schritte da zu gehen.
11 Monate wurde dieses Projekt jetzt eben im Rahmen von diesem Medieninnovationszentrum, dem MEZ, gefördert. Jetzt ist dieser Förderzeitraum vorbei.
Ja.
Wie geht's denn jetzt weiter? Also wo stehst du jetzt nach diesem Zeitraum und was kommt als nächstes?
Ja, wir konnten echt 2 tolle Prototypen entwickeln. Der erste war ein Hardware-Prototyp, also einen eigenen Touchscreen, den wir zusammengestellt haben. Und der zweite Prototyp war eine iOS-App fürs iPhone. Und die bringt halt wirklich lauffähig Inhalte schon mal aufs Handy, allerdings nur auf mein Handy. Das heißt, als nächsten Schritt steht so im Grunde die Verhandlung nach den Lizenzen an. Wie kriegt man echte Inhalte in eine App? Weil ich möchte ja von den ganzen verschiedenen Anbietern alles am liebsten in einem Zugang integrieren. Und da stehen wir jetzt an der Stelle, dass wir dort weitermachen müssen. Wir haben glücklicherweise einen Investor gefunden, der in das Projekt glaubt und der uns dort begleitet. Und der hat allerdings quasi gesagt, wir sollen doch mal als das, worauf es ankommt, anfangen, nämlich mit den Inhalten. Und deshalb entwickeln wir gerade eine digitale Programmzeitschrift. Wir wollen also helfen, den Menschen zu zeigen, wo finden sie die spannendsten Inhalte online.
Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bei Trackpack weiterhin einen Blick auf dich oder euch werfen, damit wir wissen, wie es weitergeht mit Shelft.
Unbedingt. Also gerade heißt Shelft Preview und preview.de mit 2 V hinten geschrieben. Da kann man sich für einen Newsletter anmelden, wo wir jede Woche die 5 spannendsten Mediatheken-Inhalte veröffentlichen. Und das ist quasi ein Service. In den Mediatheken sind hunderte spannende Dokus und Spielfilme, aber keiner kennt sie. Und wir suchen die quasi für die Menschen heraus.
Und wenn du jetzt nicht gerade an Shelft oder Preview arbeitest, was machst du denn dann? Vor allen Dingen, das wirft dir jetzt gerade noch kein Geld ab. Wie kannst du überleben, David?
Ja, ich kann überleben, weil der Investor, mit dem wir zusammenarbeiten, der möchte unsere Filmempfehlungen großflächig anbieten. Das heißt, auf Setup-Boxen kommen unsere Mediathekenempfehlungen oder man kann sich das auch so vorstellen, dass die ARD-Mediathek später eine Playliste von uns mit integriert, wo wir dann sagen, hör, das ist für die Zielgruppe eine spannende Auswahl. Und wir sind im Grunde Redakteure, die diese Inhalte kuratieren und werden dafür jetzt schon bezahlt und versuchen, ja, unser eigenes Dank. Business aufzubauen. Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, sehr schön. Jetzt möchte ich aber gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren, so ganz persönlich. Und deswegen kommen wir zur Kurzfragerunde, okay?
Leg los.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
Definitiv Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Welches Spiel? Dots auf dem iPhone.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du jetzt nach dieser Funding-Phase auf Shelft, wie es am Anfang war, nochmal zurückguckst und jetzt sozusagen das in Betracht ziehst, wie du heute damit stehst?
Wow, ich glaube, mir wird das immer gar nicht so bewusst, wie viele Schritte wir schon zurückgelegt haben. Ich mache das gar nicht mehr alleine, da ist jetzt schon ein Team zusammengekommen, das sind mehrere Redakteure, wir haben ein Programmiererteam mit an Bord, also ich bin total stolz einfach.
Kurze Zwischenfrage, du musst jetzt, oder nein, Zwischenaussage, wie alt bist du?
Ich bin 27.
Ja, das ist so abgefahren. So, was ist das nächste Blog, der nächste Podcast, den wir hier vorstellen müssen in der nächsten Woche?
Da habe ich mir natürlich große Gedanken gemacht. Also ich bin ja total neugierig und würde gerne die Sophie Rieger vorstellen. Das ist eine Journalistin, die Filme unter dem Aspekt der Frauenrechte bespricht. Und ihre Seite Filmlöwin, die ist wirklich total einzigartig und ja, beleuchtet Filme eben mal unter einem anderen Gesichtspunkt.
Das klingt total super und ich bin noch nie über die gestolpert. Das finde ich überraschend und auch ziemlich cool, weil das auch für mich mal was ganz Neues ist in den Vorschlägen. Sehr schön.
Sehr cool.
Wenn die jetzt nicht kann oder will, wen hättest du noch im Petto für uns?
Ja, ich will unbedingt das Thema Filme weiter voranpushen. Deswegen habe ich den Alex Matzkeit auch noch als Vorschlag. Und der hat auch eine Seite, die heißt Real Virtuality. Und das ist ein Blog, in dem er viel über virtuelle Realitäten im Film und ja, deren Auswüchse auf das Business berichtet.
Okay, auch sehr spannend. Also mal schauen, wen ich dann nächste Woche hier begrüßen darf. Gibt es ansonsten vielleicht noch etwas, was ich dich hätte unbedingt fragen müssen?
Naja, vielleicht welchen Film ich dir gerade empfehlen könnte.
Welchen Film würdest du mir denn gerade empfehlen?
Oh Boy läuft in der ARD-Mediathek. Den müsst ihr euch unbedingt anschauen.
Okay, das werden wir machen. Ansonsten viel Erfolg weiterhin mit allem, was da auf dich zukommt. Toi, toi, toi. Und vielleicht kommt der große Durchbruch und dann sprechen wir uns hier nochmal wieder.
Ja, das freut mich. Also bis in einem halben Jahr dann.
Alles klar, mach's gut.
Ciao. I'm not hooked on chasing dreams. Sometimes I wonder if we'll ever feel right where we are. Like until
Stark verliebt in diese Band. Dinah Key aus Mainz. Und Mainz ist nicht die einzige Stadt, die morgen bei Unsigned zu Gast sein wird. Auch Leipzig und Bremen sind zu Gast bei der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Voxpop und Element kommen nämlich auch noch. Und alle drei Bands werden live spielen. Das Tolle ist nämlich, bei Unsigned gibt es immer 3 Stunden Zeit für Bands, die noch keinen Plattenvertrag haben, aber unbedingt gehört werden müssen. Also schaltet ein. Christoph Schrag bespaßt euch mit toller Musik ab 17 Uhr morgen am Sonntag. Und ich muss mich leider damit auch schon wieder verabschieden. Trackback ist am Ende angekommen. Die gute Nachricht ist aber, nächste Woche um dieselbe Zeit geht's natürlich weiter mit Trackback. Und bis dahin sehen wir uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut, ihr Lieben. Eine allerletzte Netzmusik noch für euch. Digital Math, Hop Up.
Fritz.
Und das hört man.